Wir fahren fort im 2. Mosebuch, Kapitel 14, und lesen den Durchzug durch Schilfmeer. 2. Mose 14, Vers 10. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir das nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Interessant, wie wankelmütig der Glaube immer ist und bei der kleinsten Bedrohung umkippt. Ich gebrauche immer gern beim Wort Kleinglauben lieber die Zeitbegrenzung Kurzglauben. Also unser Glaube, der geht eine Zeit lang ganz gut, aber in der ersten Anfechtung bricht er dann plötzlich zusammen und dann ist er weg, weil es nicht lang durchhält. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sagen den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mittendurch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen und dem Pharao und aller seiner Macht an seinen Wagen und Männern, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sie hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Es ist ganz interessant, wie verschieden diese Wolken- und Feuersäule gewirkt hat. Für die Ägypter war es nur ein undurchdringlicher Nebel. Und fürs Volk Gottes war es das Licht in der Nacht, wo sie ihren Weg erkennen können. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich, und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharaos, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolken und brachte einen Schrecken über ihr her und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter: Lass uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wie der Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypterhand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meers. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn wir morgens aufwachen. Mich überkommt ein großes Gefühl der Dankbarkeit. Viele von Ihnen haben ja schreckliche Zeiten noch miterlebt und wir haben jetzt seit vielen Jahrzehnten Frieden. Trotz allen Ängsten, die Land auf, Land ab verbreitet werden, Kriegsangst, Atomangst, wir haben Frieden. Gott schenkt uns das, dass wir in Sicherheit leben können. Wir leben nicht dort, wo die Hutus die Tutsis töten. Wir sind nicht im Südsudan, im Kongo, in Afghanistan, nicht im Irak, nicht im Kaukasus. Wir haben das alles nur im Fernsehen. Bei uns schenkt uns Gott unverdient, gratis, Zeiten der Erquickung, des Friedens. Wenn man heute viel von den Menschenrechten spricht, Menschenrechte, was eigentlich jedem Menschen zusteht, dann würde ich immer so denken, jeder Mensch hat einen Wunsch eigentlich, ich will ja gar nicht viel vom Leben, ich will nicht reich sein, ich will gar nichts etwas Besonderes, ich möchte nur so ein Plätzchen haben, wo es Ruhe und Frieden gibt. Nicht Luxus, sondern das ganz einfache Auskommen. Das würde uns ja allen genügen, das ist so ein Traum. Aber wir müssen wissen, Gott hat es nie in seinem Wort versprochen. Der Herr spricht vom Kampf, vom Überwinden der Welt, von der Bedrohung durch die Welt, von der Versuchung der Welt. Also nochmal, unser Wunsch und das Wünschen aller Leute ist eigentlich so ganz einfach. Aber das kriegen wir nicht, weil diese Welt es nicht geben kann. Diese Welt liegt im Argen. Es war mir immer eindrucksvoll, wie Walter Tlach, der verstorbene Bibellehrer, es auch an dieser Stätte immer wieder gesagt hat, die Chaosmächte sind nur zurückgedrängt, die brechen immer wieder in diese Welt hinein. In der Schöpfung sind sie nur gebannt und die haben immer wieder Raum und können diese Welt zerstören und vernichten. Und deshalb geht mitten in dieser Welt viel Angst um. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, was wir haben. Wir wissen nicht, was die nach uns kommenden Generationen noch erleben. Wir wissen nicht, was noch vor uns stehen mag an Unfrieden und Angst. Und deshalb ist das so groß, was in der Bibel erzählt wird, wie die Gemeinde Gottes, wie Israel durch diese Bedrohung in dieser Welt geht und die Herrlichkeit Gottes erlebt. In meiner ersten Gemeinde im Schwarzwald, da hatten wir eine Kirchenrenovation. Es war so ein altes, kleines Kirchlein in Schramberg-Sulden und ein altes Kirchlein, so ein bisschen war verkommen, haben wir es frisch streichen lassen. Und da haben wir gesagt, wir müssen eigentlich so ein Wort an die Stirnseite hinschreiben. Ich habe immer gedacht, wenn man zuhört bei so einer Predigt, da schweifen ja manchmal die Gedanken ab. Und das ist gut, man bleibt noch hängen an so einem Bibelwort und kann darüber meditieren. Und wir haben da so ein Ausschreiben gemacht, haben 15 Bibelworte genommen. Ist ja immer schwierig, was ist das schönste Bibelwort. Und da durften die Leute 3 ankreuzen. Wir haben dann ausgezählt, was kommt am meisten raus. Und mit großem Abstand war das meistgewählte Wort. Wenn Jesus spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist für uns alle ein typisches Wort. Wir haben ja nicht den Frieden. Viele von Ihnen empfinden große Ängste, obwohl wir gut versorgt sind. Und das ist ganz wichtig, dass uns der Herr mitten im Getümmel, in der Bedrohung unserer Welt, mitten in der Not dieser Welt Frieden schenkt. Und es gibt ja überhaupt keinen Menschen, der richtig gesund ist. Außer Dr. Meyer-Gerber, der strahlt, wenn ich den sehe, das ist die Gesundheit persönlich. Aber wenn man so denkt, die schon die Kinder, die aufwachsen mit ihren die jungen Leute, mit all ihren Bedrohungen und Ängsten und Nöten, und so geht es ja weiter mit den Prüfungsängsten, mit den Berufsnöten, mit dem Arbeitsplatz, den man erkämpft. Und dann kommen die großen Weltprobleme noch dazu. Die Mächte dieser Welt üben einen Terror aus. Der Teufel wütet in der Welt und triumphiert. Und das steht in der Bibel drin. Und deshalb nochmal unseren ersten Punkt, keiner kann Gottes Wege verstehen. Gott führt seine Gemeinde nicht drumherum, sondern Gott führt seine Gemeinde mitten durch die Not hindurch. So sind sie ausgezogen und die Feuer- und Wolkensäule ist vorangegangen, die große Kehre war da. Und wo führt Gott sein Volk hin? In die totale Katastrophe, in die Ausweglosigkeit. Und der Weg der Gemeinde Jesu in den letzten 2000 Jahren war ein Weg in unzählige Ausweglosigkeiten. Wenn Sie das einmal verfolgen, wo man dachte, jetzt ist aus, jetzt ist die Gemeinde verführt, jetzt ist sie in die Hände der Räuber gefallen und dann hat der Herr sie hindurchgeführt. Mose kannte ja den Sinai. Ich denke immer wieder, für ihn als Viehhirten war das ja ganz besonders schwer. Er hat sich der Führung Gottes anvertraut. Und er wusste ja, jetzt kommen sie in eine ausweglose Lage. Wenn sie da in dieses Tal bei Pihahiroth hineinmanövriert werden, gibt es kein Entrinnen mehr. Das Meer, die Berge, die Falle war perfekt. Jetzt gab es kein Entkommen mehr. Und das wollte Gott so. Das wollte Gott nicht aus Versehen. Auch das Herz des Pharao, das hat Gott gewirkt. Das muss so kommen. Weil Gott das alles in der Hand hat und keine Situation entgleitet dem Herrn. Er hat alles in seiner Regie, in seiner Hand und er macht das ganz super, ganz wunderbar. Für Gott gibt es kein Unmöglich und kein Ausweglosigkeit, auch was vor unserem Auge so erscheinen mag. Und in dieser Situation zerbricht bei vielen der Glaube. Und das ist so schlimm, dass unser Vertrauen zu Gott so klein ist. Das, was Jesus getadelt hat, schon an seinen Jüngern, warum hält das nicht, wenn die Stürme toben? Warum ist das so gering? Weil das viel zu stark noch von unserem eigenen Ich bestimmt ist. Weil das nicht ein totales Ausliefern an den Herrn ist. Und ich will es Ihnen heute jetzt wieder so zusprechen, auch im Blick auf diese Not, die heute Sie bedrängt. Sie haben ja viele Dinge, wo Sie sagen, das sehe ich nicht mehr weiter. Und ich glaube wirklich, dass Gott das entgleitet. Und er hat das wirklich nicht mehr in der Hand. Und ich bin hier allein. Und wir müssen lernen, erst über unseren Ängsten Gott viel, viel mehr zuzutrauen. Mir ist es immer eine Hilfe, wenn ich dann in den Glauben anderer hineinschlüpfen kann. Wenn ein Philipp Spitta sagt, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentanz soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihm und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Er ist ein Fels. Und dann sprechen wir es wieder zu. Das ist auch das, was Sie beim Krankenbesuch mitbringen sollen. Und wenn Sie es mit Ihren Worten einem zusprechen, das kann am Telefon sein, da weint jemand in den Hörer hinein, nein, und Sie dürfen es ihm sagen und sagen, ich will dir jetzt ein Wort sagen. Und das gilt und das ist größer als alle deine Gefühle, die dich heute niederdrücken. Gott foppt dich nicht und er führt dich nicht an der Nase herum. Und sein Wort ist kein Trug und kein Traum, sondern das ist verlässlich. Und wir werden erleben, wie das die Meinung aller Bibelkritiker und aller Spötter und aller Leute, die dieses Bibelwort nicht ernst nehmen, vergeht, das hat morgen schon keine Bedeutung mehr. Was der Herr zusagt, das erfüllt sich, das hält der Herr gewiss. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Und Sie können sich dran halten in allen dunklen Stunden. Egal, ob Sie verzweifelt sind, ob Sie keinen Ausweg mehr wissen, ob Sie meinen, es sei am Ende, so war es immer. So war es doch immer. Bis hin sogar beim Paulus, dass er am Leben verzagte, was er dort schildert in der Provinz Asien. Dass wir schon meinten, wir müssen sterben. Das geschah, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns und auf den Herrn setzen, der seine Zusagen gibt. Das erste war, keiner kann Gottes Wege verstehen. Wir sollten das auch ganz offen sagen. Wir sollten auch bei Begräbnissen nie den Versuch zu machen, dann zu sagen, ob das vielleicht doch noch gut war. Es ist genug, dass Gott seinen Plan hat. Und auch wenn wir ihn nicht verstehen, bei einem schweren Sterben oder wenn eine Mutter von kleinen Kindern weggenommen wird, wir wollen einfach sagen, der Herr hat es in seiner Hand. Und wir wollen ihn ehren und ihn preisen und wir brauchen nicht das Warum klären, weil es der Herr uns nicht enthüllt hat. Aber wir wissen, dass der Herr uns ganz besonders führen will, auch durch die schweren Geschehnisse. Das zweite, du bist nie allein. Mit dem Volk Gottes kann man keinen Staat machen. Mit dem Volk Gottes, mit den Gläubigen auch nicht. Die Gläubigen können keine Heldengeschichten schreiben. Es fängt ja schon bei den Osterberichten an, dass die Jünger zweifelten. Ja, ein makabrer Witz eigentlich, dass es heute solche, wie soll ich sagen, solche modernen Irrlehrer gibt in unserer Kirche, die da behaupten, der auferstandene Jesus, das sei von den Jüngern erfunden worden, von der Gemeinde. Die Gemeinde hat ja immer viel zu wenig geglaubt an den auferstandenen Jesus, dass die das noch gar erfunden hätte. Dass die Kirche ja gar nicht dazu fähig aus lauter Unglauben. Betzel sagt einmal, wie ein dünner Rinnsal, ein ganz kleiner Flusslauf, windet sich diese Quelle durch die Geschichte der Christenheit. Es ist ja immer trüb, dass die Christen nicht mehr Jesus bekannt haben. Der Auferstandene selber ist doch der, der die Gemeinde überführen muss, der sie aufwecken muss, der sie überzeugen muss. Und so war es zu allen Zeiten, nicht bloß bei den Jüngern, dass die ungläubig waren, verzagt, mutlos, sondern es war immer der Herr, der ihnen erschienen ist. Der hat Erweckungen gemacht. Der Herr hat seine müde Gemeinde geholt. Er hat einzelne herumgeholt, zum Glauben geführt und sie gebraucht als seine Zeugen. Und hier sehen wir es wieder, dass gleich nach dem Auszug schon die große Masse der Gemeinde sagt, ach, es wäre doch besser gewesen, wir wären in der Knechtschaft in Ägypten geblieben. Ist das wirklich möglich? Haben Sie nicht gewusst, dass es da gar kein Leben gab? Lieber in der Gefangenschaft bleiben und die ganzen Verheißungen Gottes sind vergessen. Und das ist bis in unsere Tage hinein ein Spiegelbild unseres Unglaubens, dass wir oft gar keinen Mut mehr haben, dem Herrn Großes zuzutrauen, dass er heute Erweckungen will, dass er heute Aufbrüche schafft, dass er durch unser Wort andere zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Und ich möchte jeden von Ihnen einmal noch bitten, dass er einfach Gott mehr zutraut, viel, viel mehr zutraut, was Gott noch machen will. Und egal wie alt Sie sind, da kann Gott Sie gebrauchen, heute einen ungläubigen jungen Mann zu Jesus zu führen.
War doch in Ulm eine Frau, die auch ihre Nöte und Probleme hatte und die einen jungen Studenten ansprach. Sie merkt, er ist ein Ausländer. Und da spricht sie ihn an und sagt, kennst du Jesus? Und er sagt, nein, aber können Sie mich dorthin führen, wo ich ihn finden kann? Und dieser junge Student war der heute Professor Dr. Detschko Swilinow, der größte Verbreiter des Evangeliums in Bulgarien. Der große Medizinprofessor, der die Bulgarienhilfe macht, Hunderttausende von Kinderbibeln verbreitet hat, besten Zugang in der Regierung hatten überall. Da war eine Frau, die lebt heute noch, die Frau Frasch mit ihren 93, 94 Jahren. Und die leitet heute noch die Bulgarienhilfe. Und die hat einfach den Mut gehabt, auf der Straße oder war es in einer Buchhandlung, den anzusprechen. Was schlicht zu sagen, kennst du Jesus? Und das ist kein System meiner Worte, das, was ich ausländisch lernen kann, sondern der Geist Gottes begabt und macht uns brauchbar. Und wir sollten mehr Glauben haben und wissen, wir sind nie allein. Und dieser Kleinglauben und dieser Unglauben, der ist so tragisch und so schlimm. Und er könnte Beispiele erzählen, was man selber erlebt hat, wie der Herr das oft tut und wunderbar macht, wie er Menschen benutzt. Und jetzt ist immer wieder die Frage, also wir haben den Unglauben besprochen und das Nicht-Rechnen mit dem Herrn. Wir können es nicht machen. Kein einziger Gläubiger kann das Meer austrocknen und kann einen Weg durch Schilfmeer bahnen. Wir können nichts machen. Wir können nicht mal ein Boot herzaubern. Und selbst wenn wir die tollsten Evangelisten von Amerika einfliegen, klappt das nicht. Wir können nicht machen, die mit den Leuten, der Herr kann es machen. Der Herr kann es machen durch seine schwachen Leute. Ehe wir es verstehen, ist er da. Er ist nahe bei denen, die zerbrochen sind, verzweifelt sind, angefochten sind, bei denen, die leere Hände haben, aber die auf den Herrn blicken. Sie hatten ja noch die Gebeine Josefs dabei. Hätten Sie doch dran denken sollen. Wir haben doch das reiche Erbe von Josef, was der erlebt hat mit dem Herrn. Dort, wie er im Gefängnis war, wie der Herr erhöhen kann. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wie hat Josef am Ende seines Lebens zu seinen Brüdern gesagt? Ihr gedacht, es Böses mit mir zu machen. Aha, aber Gott. Gott, der kann aus allem gemeinen, hinterhältigen, Und Bösen kann der noch Segen stiften und Gutes machen. Das ist die Art Gottes. Den setzt keiner matt. Und wir haben nicht bloß die Gebeine Josefs bei uns. Wir haben so viel Glaubenszeugen. Das ist mir immer so wichtig, dass wir in den alten Biografien lesen. Das ist ja toll, auch in der Bibliothek oben. Ich habe mir immer wieder für die Zeit dazwischen noch so alte Lebensbilder hergeholt, um da zu lesen. Um da zu lesen, wie das war. Das haben doch viele von uns erlebt. Ein Paul Schneider im KZ Buchenwald, bis sie ihn totgeschlagen haben, der hinausruft auf den Appellplatz, wie die da dastehen, die Tausende. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er sagt, ich kann doch nicht schweigen. Und wie es Atheisten waren, die dieses Wort getroffen hat, weil der Herr stark ist durch den Mund der Gebundenen und Ohnmächtigen hindurch. Wenn wir an die Hugenotten denken oder an Bodelschwinger und Eva von Thiele Winkler und wenn wir an die ganze Geschichte denken, auch was schon vor unserem Auge vorübergezogen ist, der Herr hat uns doch immer gesagt, du bist nie allein. Wer auf ihn traut, erlebt das. Und es hängt nur an deinem Blick, dass du mit ihm rechnest. Und deshalb heißt es hier, stille sein. Ihr werdet still sein. Still sein, weil Gott uns gar nicht braucht. Gott könnte es eigentlich mit seinen Engeln allein machen. Aber merkwürdig, er braucht uns nicht, er will bloß, dass wir still sind und auf ihn blicken. Auch mit ihm rechnen, das Einzige. Und er macht es dann. Noch einmal ein kleiner Hinweis, der Stab Moses. Jetzt sind ja manche Leute, die würden am liebsten solche Stäbe nochmal nachmachen und sagen, es liegt dann doch am Stab. Es liegt nicht. Es liegt auch nicht an unserer Gebetshaltung. Deshalb kann keiner sagen, die gebeugten Knie sind es oder die ausgereckten Hände sind es oder die gefalteten Hände. Gott braucht auch den Stab Moses nicht. Aber es ist die Freundlichkeit Gottes, dass er sagt, Mose, heb den Stab hoch. Und dann will ich es durch dich tun. Durch den schwachen Mose, von dem wir wussten, von dem Wissen, dass er auch nachher den Glauben nicht durchgehalten hat, das Vertrauen. Das ist eine Not bei uns. Und der Herr will trotzdem durch uns schwache, ungläubige Leute seine großen Siege machen. Still sein. Still sein. Einer der lästerlichsten Sätze, der so verbreitet ist bei uns im Volk und dass uns immer dann Leute sagen, diese Leute, die das Heil noch nie begriffen haben, das heißt ja, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist der Quatschsatz. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist so ein Satz, wo man auch meint, der Glaube, das sei bloß so eine Beruhigungspille, wo man nimmt so einen Placebo-Effekt, was man so wie zum Schein nimmt. Sondern es ist genauso, der Herr will durch uns schwache Leute das tun. Deshalb gibt es kein anderes Rezept, als durch all die Jahrhunderte durch mit Jesus zu rechnen, seine Verheißungen zu wiederholen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, durch eine Gemeinde, die dabei bleibt. Ist mir so groß bei dem, was in China geschehen ist. Und doch chinesischen Kulturrevolution, Mao Zedongs, alles vernichtet, alle Bibeln verbrannt, alle Kirchen geschlossen, nichts mehr da. Und heute dieses Wachsen der Gemeinden, dieses Ungeheure, wir sind da in der Mandschurei, da oben an diesem Eck bei Vladivostok mit ein Teil unserer chinesischen Mitarbeiter. Und das ist so ungeheuer, wie ich das erste Mal hergekommen bin, habe ich gesagt, ich habe in dem Gebet für die Welt bei Patrick Johnson gelesen, dass es da auch einige Hauskreise gibt. Da hat mir einer gesagt, 10.000 wiedergeborene Christen gibt es dort in dieser Stadt. Es geht so rapide schnell, wie der Herr seine Gemeinde baut. Und durch ganz schlichtes Zeugnis einfacher Christen. Wir haben oft auch die Orientierung immer so sehr auf große Namen und die meisten Leute werden durch das mündliche Zeugnis zu Jesus geführt. Und das müssen wir wieder ganz neu denken, durch Hausbesuche, durch den Dienst von Paten oder Verwandten oder durch das Vorbild der Eltern oder in der Familie oder in der Nachbarschaft oder da waren Jugendleiter und da ist das. Da ist Jesus so treu gewesen, hat sich zu diesem Dienst bekannt in einer schweren, auch bösen Zeit. Still sein. Natürlich müssen wir reden, aber mit dem Herrn rechnen, auf ihn blicken. Der Herr macht es, weil er alle Macht hat im Himmel und auf Erden, weil er auch die Schlüssel hat zu den Herzen der Menschen. Und was die Ägypter wollen, das kann den Herrn nie hindern.
Die Völker sind ein Tropfen am Eimer, heißt im Jesaja-Buch. Die Völker sind ein Tropfen am Eimer, den wischt man weg. In Indonesien, sagen wir dem volkreichsten Muslimland, wenn uns heute Islam so bedrohlich ist, es gibt ja ganz viele Christen, und wir haben auch die lieben Christusträcher, Mitarbeiter hier, es gibt ja Christen in Indonesien, die behaupten, dass 25% der Bevölkerung in Indonesien Christen geworden seien. Es gibt gar keine Statistik der Regierung mehr. Das ist eine wahnsinnige Zahl, wenn man denkt, und lauter Muslime, von denen jeder Einzelne nur im Martyrium den Weg mit Jesus geht. Aber wenn der Herr wirkt, dann kann er seine Gemeinde befähigen und benützen und kann so wunderbar sitzen. Und alle Angriffe der Feinde des Kreuzes Christi können doch die Gemeinde nicht schädigen. Nur die Glaubenslosigkeit der Christen lähmt die Gemeinde. Das ist das Schlimme. Der unglaubende Gemeinde, das Vergessen der Verheißungen, das sich selber so wichtig nehmen, das ist so schlimm, wenn wir nicht mehr trauen auf den Herrn. Und Mose, der die Stimme Gottes hört, ist nur ein Einzelner. Und er ist unüberwindlich in dieser schrecklichen Not, wie sie vor dem Meer stehen. Und deshalb unser dritter Punkt, nicht fürchten, sondern feststehen. Das sagt Mose, nicht fürchten, sondern feststehen. Der Herr wird für euch streiten. Mit beiden Füßen hinstehen. Da zappeln wir selber. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wart doch. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Also die Geduld, die habe ich auch nicht. Geduld ist eine Geistesgabe, dass man warten kann, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Um dein Krämen zu beschämen, wird es unversehrt sein. Wart doch, wie das kommt. Ich habe da draußen im Buch in der Spur Gottes bleiben, wo ich lauter so Beispiele wollte, weil ich immer denke, die Beispiele sind das Wichtigste. Und da habe ich so für jeden Tag so ein Beispiel, das man so gebrauchen kann. Wie man meint, die Illustration, das ist so ein Bilderbuch Gottes, das wir so Zeugen haben. Und in England war der große Prediger Martin Lloyd Jones. Ist ein Arzt gewesen, aber war vom Arztberuf nicht befriedigt. Und deshalb war es höchst, ja wie unser Bruder Meyer Gerber auch, das Evangelium zu verkünden. Und er war in Westminster Chapel über viele Jahre Prediger. Und da ist passiert, ich glaube 1941 war es, er war mitten in der Verkündigung oder mitten im Gebet, im Abschlussgebet, da ist eine V1-Rakete der Deutschen gerade dort niedergegangen, wo ihre Kapelle war. Ein ohrenbetäubender Lärm. Ganz in der Nähe waren 60 Menschen tot und 300 schwer verletzt. Und die waren mitten im Gottesdienst. Da fiel das Licht aus und Staub in der Luft. Sie wissen ja noch, wie das war. Und der Martin Lloyd-Jones hat weitergebetet. Nur kurz gestoppt und weitergebetet in große Ruhe und hat ohne irgendeine Änderung den Gottesdienst fertig gemacht. Obwohl ein Teil der Decke herabgestürzt war, Fenster zerstört und alles mit Staub erfüllt war. Und haben viele ihn gefragt, wie machst denn du das? Er sagte, ich bin so ängstlich wie er auch. Aber was man einüben muss, ist das Wissen, dass Gott der souveräne Herr ist. Und er sagt, wir wollen immer das gefühlig packen. Er sagt, ihr braucht nicht nach Gefühlen suchen. Und er sagt, das ist ein großer Irrtum, dass wir dauernd suchen durch gewisse Veranstaltungen, das Gefühl zu kriegen. Er sagt, du brauchst Leere. Du musst die Leere in deinen Kopf einmal reinnehmen. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Ich habe entdeckt, es gibt keine Zufälle mehr in meinem Leben, sondern alles, was geschieht, ist von Gott gelenkt. Und du musst immer mehr in dieses Wissen hineingehen. Das ist eine Sache, die man lernen muss. Und sagt, gerade er als Arzt hat gesagt, die Ängste, die Depressionen, die Zweifel kann man nur mit mehr Bibellehre überwinden. Wir müssen das immer besser wissen, ein neues Erkennen, wer Jesus ist. Dass er wirklich alles hat, was uns Schutz gibt und dass er uns birgt. Und dass das Bleiben in ihm und seinem Wort allein frei macht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben es im Glauben, aber unsere Nerven spielen verrückt. Dr. Lechler hat ja das schöne Büchlein einmal geschrieben, der
großen Nervenarzt, leg deine Nerven in Gottes Hand. Ich weiß, das ist ja gerade so schwierig. Aber das Wunderbare, wenn so ein Mensch das wieder bezeugt und sagt, in einer schweren Situation, dass Gott ihm diese Kraft schenkt, dass er das machen kann. Wir sollen immer sein Wort, Gottes Wort im Blick haben und sonst nichts, das sei Glaube. Dass wir in allen Situationen des Lebens wissen, ja, der Herr ist da. Und auch das, was mich jetzt erschreckt, ist von ihm gelenkt und zugelassen. Wie er das hinausführt, wissen wir nicht, natürlich nicht. Aber wir müssen einfach das Feld für ihm überlassen. Ich habe auch in meinem Leben immer viel Not durch böse Menschen, die mir das Leben schwer machen. Und war ich bis zum Schluss auch in meiner Zeit in der Gemeinde so. Ich habe ja 2 Jahre, bevor ich aufgehört habe, in unserer schönen Ludwig-Hofer-Kirche, wo Gott nicht so viel, wir waren mit meiner Frau in der Zeitung gelesen, dass meine Gesamtkirchengemeinde in Stuttgart unsere Gemeinde auflöst. Da unser Bruder Über mit seiner Frau, die gehörten ja dazu, waren sprachlos. Und dass wir informiert werden und wie springt man da mit uns um? Und wir waren so ratlos, was soll man machen? Wir sagen, wir hängen schwarze Fahnen vom Turm raus und haben manche gesagt, das hat gar keinen Wert. Das ist beschlossen, weil dort so viele kommen, weil die Bibelstunde so voll ist, weil die Gottesdienste so voll schließen, aus Ersparnisgründen. Und dann haben wir entdeckt, wir müssen weg. Aber wenn wir noch jetzt weggehen, das war ein Wunder, dann wird nach dem alten Gesetz, da waren die neuen Gesetze nicht beschlossen, die Pfarrstelle nicht eingespart und sie wurde besetzt und bis heute läuft die Gemeindearbeit weiter. Und auf einmal hat der Herr uns dahin durchgewiesen. Wir haben damals Eingaben im Oberkirchenrat gemacht und haben vorgeschlagen, eine Freiwilligkeitsgemeinde zu gründen. Freiwillig war echt toll. Landeskirche, Freiwilligkeitsgemeinde. Nach 3 Wochen kam mein Freund, der gläubige Prälat, kam zurück und sagte, der Oberkirchenrat wird dieses Schreiben nicht beantworten. Wir haben gemerkt, wie alle Wege versperrt waren. Und der Herr hat auch einen Weg geführt. So, dass in Stuttgart das Evangelium weiter erklingen kann. Er braucht mich nicht dazu. Er hat andere dazu genommen. Und mir ist das immer wieder rätselhaft. Ich sage, man kämpft dafür und da wird man so gern bitter. Und so werden, da fängt man mit bösen Worten an. Also sagt, der Herr hat diese Situation in seinem Griff. Jetzt wollen wir sehen, wie er es hinausbringt. Wir sind passiv, wir können es nicht machen, aber er ist der Herr aller Herren und der Könige, der König aller Könige. Und was wir dann im Lied singen, du wirst dein herrlich Werk vollenden. Wenn es dein Werk war, Herr, kannst du es nicht untergehen lassen. Und der Herr muss auch mit unseren Feinden umgehen können und er muss meinen Tod besiegen und meine Angst wegnehmen, mehr auf ihn blicken und dann geh, sag mal, es geht, auf dieses Wasser zu. Ist ja immer interessant gewesen, auch später, als sie ins Land Kanaan einziehen und durch den Jordan durchgehen, da müssen die Träger der Bundeslade noch mit den Füßen ins Wasser gehen. Und erst dann fängt es an, dass die Fluten stoppen. Karl Hartenstein, der große Bibelausleger auf der Offenbarung, sagt, wir seien immer so arg an Wundern interessiert. Und er sagt, er halte das so schwierig, weil das für so schwierig, was ist denn das Eingreifen Gottes? Das Eingreifen Gottes ist ja auch in den natürlichen Dingen da. Wir denken dann immer nur da, wo vielleicht die rationalen Abläufe durchbrochen sind, ist Gott am Handeln. Während doch so viel, was wir empfangen, jedes nette Wort, das uns heute trifft, ist doch ein Geschenk Gottes. Und jeder Sonnenstrahl ist auch von ihm. Nicht, dass wir es nicht glauben wollten, dass Gott das machen kann, das haben wir tausendfach erlebt, dass Gott alle Naturgesetze aufheben kann, das wissen wir. Aber das größte Wunder, sagt Karl Hartenstein, passiert dennoch in deinem Herzen. Wenn du wirklich mit Gott rechnen kannst, dann wirst du die Wunder erleben, der Rainer. Aber das Größte ist, bis du von deiner Blockierung frei wirst, an den sichtbaren Dingen zu hängen. Fürchte dich nicht, blick auf Jesus, er hat dich lieb und sieh ihn am Kreuz, wie er für dich das größte Opfer gemacht hat. Dann kann dir nichts mehr schaden, gar nichts mehr. Dann kannst du die Welt überwinden. Und darum ist es gar nicht so, dass wir, wie ich am Anfang sagte, wir brauchen diesen, nenn's mal so, den Platz auf der Ofenbank, den Friedensplatz, wo wir nichts mehr vom Getümmel der Welt erleben, sondern da stehen wir mittendrin. in schweren Geschehnissen und wir dürfen Siege Gottes erleben in großer Macht. Die Wasserströme können toben, aber der Herr führt meine Geschicke auf ganz wunderbare Weise. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und so du ins Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin bei dir. Das haben sie damals erlebt, erfahren, wie der Herr Wege macht durchs Meer. Für Israel war das bis zum Kommen Jesus größte an erlebter Machterweise Gottes. Eigentlich sollten wir schon aus der Schöpfung den großen Machterweis haben. Aber in der Tat, der Herr führt seine Gemeinde mitten durch die Gefahren hindurch. Und es ist oft geschehen, dass die Naturgewalten Spalier gestanden sind, nur dass die Gemeinde Jesu durchziehen kann. Da war die Macht auch der Stalinisten und der kommunistischen Verfolgung der Nazischergen gebrochen an diesem Punkt, dass sie es nicht tun konnten. Weil wir so mit den Liederdichtern haben, ich möchte noch an den Karl Bernhard Garve erinnern, der ja bei den Herrnhutern war. Und es ist merkwürdig, wie manche Leute so das erleben. Er war begabt und geistreich, wurde Lehrer dort am theologischen Seminar mit 34 Jahren. Er hat seine Aufgabe wahnsinnig gern getan, aber die verantwortlichen Leiter der Herrnhuter haben ihn kritisiert und haben gesagt, die schlimmen Zustände bei vielen dieser Studenten, die so wenig Interesse mitbringen und die so wenig geeignet sind für den späteren Dienst, das sei eine Schuld mit von ihm, vom Karl Bernhard Garve. Und man hat ihn dann abgesetzt und hat ihn dann als Bibliothekar eingesetzt. Für ihn war das das Allerschlimmste. Er wollte mit jungen Menschen umgehen, ihnen das Wort Gottes lieb machen. Und das ist durch ganz schwere Anfechtungen bei ihm gegangen, durch tiefes Leiden. Und dieser Mann hat uns dann das Lied geschenkt, Stark ist meine Jesu-Hand. Und er wird mich ewig fassen, hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Und Sie sind nicht der Erste, der diese Anfechtung durchleidet. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Dies ist meine Zuversicht. Sieht mein Kleinmut auch Gefahr, fürchte ich auch zu unterliegen. Christus reicht die Hand mir da, Christus hilft der Ohnmacht ziehen. Dass mich Gottes Held verficht, das ist meine Zuversicht. Und das muss man manchmal tun, ganz allein. Auch ohne Freunde, die einen stützen. Und doch dann für uns alle wieder zum Zeugnis und zur großen Ermutigung für uns. Wir sind also beteiligt an diesen großen Siegen Gottes. Gott will uns das erleben lassen und er nimmt uns mit in diese Siege hinein. Ich möchte jetzt nur noch ein Wort zu diesem Lied dann sagen. Da könnte man jetzt noch viel sagen, wie der Herr uns das auch erleben lässt und wie der Herr uns auch das schenkt, diese großen Siege. Aber das mit diesem Lied ist doch noch wunderbar. Bevor dann Bruder Straub morgen weitermacht bei dem Ende des 15. Kapitels, möchte ich doch noch ein Wort zu diesem Lied sagen. Wir singen ja viele Lieder und heute ist es immer wieder schwierig für uns Ältere, die Jungen zu verstehen, die nur noch ihre Plastiklieder kennen und ihre Lieder mit ihren oft vielfachen Refrains und wir sitzen dann oft da. Ich beobachte das immer wieder und mein Herz ist oft beschwert, wenn ich sehe, so viele können nicht mitsingen. Vielleicht das Wichtigste bei dem Loblied ist ja hier, dass gesungen wird, dass Mose gar nichts mehr von seinen Gefühlen sagt. Ich komme wieder immer auf diesen Punkt, weil das heute fast das Wichtigste geworden ist. Wie fühle ich mich? Es ist hochinteressant, wie ich mich fühle. Sehr interessant, unser Gefühl, das macht ja die ganzen Kurven so, wie jetzt das Wetter im April. Rauf und runter, himmelhoch, jauchzend, zu Tode betrübt. Aber unser Glaube lebt von dem Wort Gottes und das steht fest, felsenfest und wankt nicht. Egal, wie unsere Gefühle sind. Da gibt es ja so ein Heftchen bei den geistlichen Gesetzen von Paul Wright, wo war das, oder? Ja,
geistigen Gesetzen, wo so ein Züglein ist, und da heißt vorne ist der Glaube und hinten nach kommt das Gefühl. Das ist ganz richtig. Der Glaube geht und das Gefühl kommt erst in der Erfahrung nach. Und bei diesem Lied ist so herrlich, dass die großen Tatbestände einfach festgestellt. Ich will dem Herrn singen. Natürlich kommt das Ich vor. Es gab ja so eine Zeit, die erinnern Sie auch noch, wo man die Ich-Lieder so beschimpft hat. Wir dürfen nicht Ich singen. Warum nicht? Ich muss das Heil Gottes doch verinnerlichen. Ich muss sagen können, mein Gott, mein Erretter, mein Heiland, ich will ihm singen, aber jetzt nicht von mir reden, wie ich mich fühle, sondern er ist der Kriegsmann, Herr ist sein Name, er hat die Taten getan, er tut wunderbar an uns. Und jetzt müssen wir das ganze Lied eigentlich durchgehen. Und das ist so wie auch bei so vielen Liedern, die wir haben, und ich kann Sie nur ermuntern, all diese Glaubenszeugnisse aufzunehmen und wieder zu singen. Auch in unserer Zeit gibt es herrliche Glaubenslieder, die zum Inhalt haben die großen Heilstatsachen Gottes. Und da wollen wir mit einstimmen in diesen Jubel. Da wollen wir auch nicht uns dran stören, sondern da freuen wir uns, wenn junge Leute haben. Wir gucken nur nach dem Inhalt. Wird der Herr groß gemacht, werden seine Wunder geschildert und wird sein Heilshandeln an uns und an der Welt deutlich. Das, was wir auch in unseren Tagen brauchen, als die großen Lieder des Heils. Jetzt können wir es mal aufzählen und dann dran denken, wenn das anfängt mit einem Paul Gerhard und mit der festen Burg von Martin Luther. Und dann gehen wir weiter mit Johann Hermann und all den herrlichen Liedern, der in großer Krankheitsnot das gedichtet hat. Es war meiner Frau und mir einfach wichtig, auch bei dem Buch Kummer sich vom Herzen singen, das noch einmal so zu erleben, dass diese Lieder auch dort ihre Bedeutung haben. Wie man sie dann singt, das ist so egal. Wir hatten in unserer Gemeinde im letzten Jahr nur noch das Klavier genommen, weil uns der Bleifuß der Orgel gestört hat. Also, das manchmal braucht es auch, und ich freue mich auch, wenn wir so hell und fröhlich singen, aber dass es für unsere Zeit wieder neu gewonnen wird, aber auch die neuen Lieder von heute, wo das große Wunder geschildert wird, wie wir gestern gesungen haben, Jesu Name nie verklingen, ewiglich bleibt er bestehen. Diese Heilslieder, was diese norwegischen KZ-Insassen vor ihrer Erschießung noch gesungen haben, dass das herrliche Heil Christus für uns, der sein Leben gelassen hat. Ist ja schade, der Hensler Verlag hat den zweiten Band von diesen Liedern leider nicht mehr lieferbar, dennoch fröhlich singen. Es sind nochmal 50 drin, und zwar ganz bekannte Lieder. Johann Jakob Schütz sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Ein Mann, der so gemobbt wurde von der Kirche in Frankfurt, der mit 50 Jahren schon starb und der mit Philipp Jakob Spener die erste Erbauungsstunde machte. Ein ganz bedeutender Mann. Und der dieses herrliche Lied, der Herr ist noch und nimmer nicht von seinem Volk geschieden. Er bleibt ihre Zuversicht, der Segen, Heil und Frieden. Johann Sebastian Bach hat seine herrliche Kantate nach diesem ganzen Liedgedicht, nur eine Liedkantate. Also, das ist so wunderbar, diese Lieder, und die in großem Schmerz, in großer Traurigkeit gesungen wurden, weil unser Herr das erst möglich macht in diesen Katastrophen, in diesen elenden Stunden. Wir haben noch ein paar von diesem zweiten Band da, falls sich jemand dafür interessiert, die es leider im Buchhandel nicht mehr gibt. Auch dieses, falls, da waren vorher noch ein paar, haben mich uns angesprochen, wegen diesem Büchlein mit Freudenernten. Wir haben auch noch ein paar da, weil hier waren sie ausgegangen in der Buchhandlung und waren nicht mehr da. Aber wo man einfach diese Beispiele noch einmal sieht und sagt, da haben es andere für uns in schweren Erfahrungen erlebt und sie haben gejubelt, nicht weil die Situation dementsprechend war, nicht weil ihr Gefühl so war, sondern weil der Herr es gesagt hat, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind, dann werden wir uns alle schämen, dass wir so wenig gelobt und gedankt haben. Wir waren alle beschäftigt mit unseren Sorgen und Ängsten. Und der Dank und das Lob ist ja hier schon erschallt, wo sie erst am Rand der Wüste standen und die großen Bewährungsproben erst noch kamen. Wenn Sie das Lied Moses lesen, dann war es doch so, wie wenn sie schon durch wären im Land Kanaan und sie standen erst am Anfang. Und jetzt kommt das Schönste. In der Offenbarung steht, dass man in der Ewigkeit einmal
das Lied Moses singen wird. Jetzt gibt es zwei Lieder Moses. Ich denke, wir werden beide singen. Und da passt dann. Für uns, Herr, du hast das getan. Und wenn Sie es dann für sich heute Abend in der Stille noch einmal lesen, dann wissen Sie es, dass das für uns gilt in unseren Bedrängnissen, in unseren Nöten. Wie ist das herrlich, wie der Herr uns führt. Und wir haben Grund einzustimmen in dieses Lob, wenn wir zurückdenken, wie oft haben wir in den letzten Monaten schon gemeint, jetzt ist alles los. Und es wurde nur ein Triumph Gottes. War es ein Krankenaufenthalt im Krankenhaus, wo sie warteten auf das Ergebnis der Untersuchung? Plötzlich ein Zusammenbruch und der Herr hat wieder alles wunderbar geführt. Warum denn? Dass wir ihn preisen, ihn loben. Und auch da, wo wir noch warten auf die Antwort, können wir sicher sein, dass sein Wort sich erfüllt an uns. Ist herrlich, dass wir diese Zusagen haben und dieser Wüstenzug Israels, auch mit all den Abschnitten, die wir jetzt nicht behandeln und die auch in diesen Tagen nicht behandelt werden, soll ihnen ganz neu aufgeschlossen werden, wenn Gott nachher sagt, ich habe euch getragen auf Adlersflügel. Das wunderbare Bild. Über den Abgründen hinweg, wo der Adler die Jungen auf seine Flügel nimmt und durchträgt. Der Herr ist noch und nimmer nicht von seinem Volk geschieden. Er bleibt ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden. Das dürfen sie erfahren und erleben und wir wollen ihm danken. Lieber Herr, Dank sei dir. Und dich loben und preisen darüber, dass du das so wunderbar wahr machst an uns. Und dass du keinen vergisst. Auch die Menge unserer Schuld und Versäumnisse und Untreue kann dein Erbarmen nicht hindern und deine Zusagen nicht unwirksam machen. Dafür wollen wir dir danken, dass deine Liebe so groß ist und dass jeder von uns eingehüllt ist. Herr, wir wollen da viele noch teilnehmen lassen. Und du gebrauchst uns auch da, wo wir stehen, als deine Zeugen. Wir danken dir, dass du mächtig wirken kannst. Amen.